unter der brennenden Sonne des Gizeh-Plateaus, verborgen hinter dem endlosen Strom aus Besuchergruppen und dem Erbe jahrhundertelanger Ausgrabungen, soll sich etwas bewegt haben. Im März des Jahres 2025 machte eine internationale Forschergruppe eine Behauptung, die das Zeug dazu hatte, als eine der bedeutendsten archäologischen Entdeckungen der modernen Geschichte in Erinnerung zu bleiben. Ein unterirdisches Areal, weitläufig, komplex und gänzlich unbekannt, soll unter den Pyramiden Ägyptens verborgen liegen. Die Forscher, ausgestattet mit modernster Radartechnik, berichteten von gigantischen Hallen, gewundenen Treppen, kilometerlangen Gängen und sogar von einem unterirdischen Wassersystem, verborgen tief unter jenen gewaltigen Steinmassen, die seit mehr als 4 Jahrtausenden die Zeit überdauern. Die Ankündigung warf Wellen, die bis heute nicht abgeebbt sind. Schnell loderten die alten Mythen erneut auf. Könnte es sich hierbei um die sagenumwobene Halle der Aufzeichnungen handeln? Jenes legendäre Archiv aus der Vorzeit, das der Legende nach seit dem Untergang eines versunkenen Reiches unter dem Wüstensand verschlossen liegt. Das Forschungsteam unter der Leitung von Professor Corrado Malanga nutzte bodendurchdringende Radartechnologie, um das Gelände unterhalb des Plateaus zu untersuchen. Die Auswertung der Daten zeigte regelmäßige Muster, wie sie in natürlichen Gesteinsformationen nicht vorkommen. Reihen von Säulen, miteinander verbundene Räume, lange sich verzweigende Gänge, ein Anblick, der wie aus einer anderen Welt schien. Doch die Euphorie wurde rasch von der wissenschaftlichen Fachwelt gebremst. Namhafte Ägyptologen, darunter auch der prominente Archäologe Dr. Zahi Hawass, äußerten scharfe Kritik. Die Studie sei nicht durch Fachkollegen überprüft worden. Die gezeigten Bilder seien computergenerierte Simulationen. Und der Leiter der Studie, Professor Malanga, sei in der Vergangenheit durch umstrittene Thesen aufgefallen, darunter Spekulationen über außerirdisches Leben und grenzwissenschaftliche Phänomene. Was war hier also wirklich entdeckt worden? Handelte es sich um ernstzunehmende Beweise für ein verborgenes Netzwerk unter einem der am gründlichsten erforschten Orte der Menschheitsgeschichte? Oder war es nur eine weitere Geschichte in der langen Reihe aus Fehlinterpretationen, Wunschdenken und Mythenjagd? Der Ursprung dieser Geschichte liegt nicht im Heben einer Schaufel oder dem Schlagen eines Pickels. Er begann mit einem Scan, in den sich stetig verändernden Sandverwehungen zu Füßen der großen Pyramiden setzten sich Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern ein Ziel. Sie wollten einer jahrzehntelang verdrängten Möglichkeit nachgehen, der Vorstellung, dass unter den berühmtesten Bauwerken der Welt noch immer etwas Ruhe, etwas Großes, Geplantes, längst Vergessenes. Die Forscher verließen sich nicht auf Legenden, sondern auf Technologie. Sie verwendeten ein hochmodernes Verfahren namens synthetische Apertur, Radartechnologie, eine Methode, die selbst in der Weltraumforschung eingesetzt wird, um Strukturen unter der Oberfläche zu erkennen. Diese Technik hat die Fähigkeit, aus großer Entfernung durch das Erdreich zu blicken und präzise Daten über darunterliegende Formationen zu liefern. Nun wurde sie auf eines der ältesten und rätselhaftesten Bauwerke der Menschheit gerichtet. Das Ziel war klar formuliert, doch in seinem Ausmaß gewaltig. Die Forscher wollten das gesamte unterirdische Areal unterhalb des Gizeh-Plateaus kartieren und herausfinden, ob der Boden dort Geheimnisse birgt, die bisher jedem Blick verborgen geblieben sind. Schon bei den ersten Scans traten Unregelmäßigkeiten zutage. Zunächst waren es die üblichen Schwankungen in Dichte und Form. Nichts, was ungewöhnlich gewesen wäre. Doch dann begannen sich Muster abzuzeichnen. Gerade Linien, symmetrische Winkel und schließlich Strukturen. 8 gewaltige, senkrecht verlaufende Schächte tauchten im Radarbild auf. Jeder dieser Schächte reichte über 650 Meter tief in den Boden, fast doppelt so hoch wie der Eiffelturm. Ihre Tiefe war atemberaubend. Doch es war nicht nur die Tiefe, die erstaunte. Es war ihre Beschaffenheit. Die Wände dieser Schächte waren glatt, gleichmäßig, geometrisch, zu perfekt, um durch natürliche Prozesse entstanden zu sein. Was die Forscher da sahen, war kein Zufall. Es war geplant, geformt, gebaut. Und das war erst der Anfang. Als die Auflösung der Radarbilder zunahm, offenbarte sich ein weiteres Detail. Eines, das die gesamte Perspektive veränderte. Um den inneren Rand mehrerer dieser Schächte wandten sich spiralförmige Strukturen nach unten. Zuerst nur vage erkennbar, dann immer klarer. Schließlich wurden sie als spiralförmige Treppen interpretiert, die sich wie Korkenzieher an den Wänden entlang ins Erdinnere zogen. Treppen. Treppen bedeuteten Zugang. Sie standen für Absicht, für Benutzung, für eine funktionale Architektur. Diese gewundenen Wege waren nicht als Zierde gedacht. Sie dienten offenbar dazu, Menschen in die Tiefe zu führen, hinab zu etwas Bedeutendem. Ihre Breite, ihre Regelmäßigkeit, ihre gewaltige Ausdehnung ließen keinen anderen Schluss zu. Hier war einst jemand hinabgestiegen. Wenn man dem Glauben schenkt, was die Bilder suggerierten, entsteht ein Bild von fast filmischer Kraft. Gestalten aus der Vergangenheit, vielleicht Priester, Architekten oder Eingeweihte, steigen langsam mit Fackeln in der Hand jene uralten Stufen hinab. Verschwinden in Gängen, die niemand mehr kennt. In eine Welt, die vom Gedächtnis der Menschheit verschluckt wurde. Und dann wurden die Kammern sichtbar. Am Grund zweier dieser Schächte offenbarte das Radar Strukturen, wie sie auf dem gesamten Plateau bislang nicht bekannt waren. Würfelförmige Räume mit einer Seitenlänge von 80 Metern. Keine engen Gänge, keine primitiven Hohlräume, sondern gewaltige Hallen, errichtet möglicherweise mit mathematischer Präzision. Jeder dieser Räume war annähernd so groß wie ein moderner Häuserblock, perfekt quadratisch, mit klaren Begrenzungen und gleichmäßiger Tiefe. Es war, als hätte jemand eine geometrische Gruft direkt in den lebendigen Fels gemeißelt. Doch wozu? Diese Frage ließ die Forscher nicht mehr los. Zahlreiche Theorien wurden diskutiert, während sie die Daten analysierten. Solche Kammern hätten als Grabstätten gedient haben können. Vielleicht waren sie gewaltige rituelle Räume, Tempel fernab der Welt an der Oberfläche. Oder, in den spekulativsten Annahmen, uralte Archive, Schatzkammern für ein Wissen, das so heilig war, dass es vor Krieg, Zerfall und selbst dem Gedächtnis der Menschheit bewahrt werden musste. Mit jeder weiteren Analyse wurde das Bild klarer und zugleich geheimnisvoller. In den Bereichen rund um die Hauptschächte und die gewaltigen Würfelräume zeichneten sich 5 weitere Strukturen ab. Sie waren nicht isoliert. Vielmehr zeigten die Daten ein vielschichtiges Geflecht, Ebenen über Ebenen, durchzogen von Verbindungsgängen, Durchlässen und Übergängen. Manche verliefen schnurgerade, andere folgten einer sanften Biegung, die sie zu zentralen Knotenpunkten führte. Was entstand, war kein chaotisches Trümmerfeld. Es war eine Karte. Kein Bild vergangener Zerstörung, sondern ein Plan. Ein System. Ein Netzwerk. Die Anordnung war zu durchdacht, zu präzise, um zufällig zu sein. Jeder Teil schien einem größeren Konzept zu folgen. Und auch die Nähe dieser unterirdischen Strukturen zu den Pyramiden über ihnen war mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Zufall. Einige der entdeckten Räume lagen nahezu exakt unter bestimmten Merkmalen an der Oberfläche. Als hätte man das eine mit dem anderen verbunden. Als wären beide Ebenen Teil desselben Bauwerks. Diese Idee wurde zu einer der eindrucksvollsten Hypothesen der gesamten Untersuchung, dass das Gizeh-Plateau als ein zweischichtiges System konzipiert worden sein könnte, mit Monumenten und Tempeln an der Oberfläche und einer spiegelnden Infrastruktur tief darunter. Sollte das stimmen, würde es das Verständnis dieses Ortes grundlegend verändern. Die Pyramiden wären dann keine isolierten Grabanlagen oder alleinstehende Kultstätten, sondern Teile eines weit größeren zusammenhängenden Entwurfs. Ein für alle sichtbares Antlitz und ein verborgenes System, das nur wenigen Eingeweihten bekannt war. Und dieses verborgene System aus Schächten, spiralförmigen Treppen, Hallen und Gängen, es könnte erbaut worden sein, um etwas zu bewahren oder um es zu beschützen. Vielleicht war es funktional. Vielleicht war es spirituell. Vielleicht beides zugleich. Was die Entdeckung so fesselnd machte, war nicht nur ihr Umfang. Es war das, was fehlte. Keine Aufzeichnungen, keine Karten, kein Hinweis in den überlieferten Texten. Diese Strukturen, falls sie wirklich existieren, so wie es die Scans vermuten lassen, blieben über Jahrtausende hinweg unentdeckt. Vergraben unter einem der am intensivsten erforschten Orte der Erde. Und doch bis jetzt vollkommen unsichtbar. Die Forscher selbst äußerten sich vorsichtig. Weder das genaue Alter noch das Material dieser Anlagen konnte bisher bestätigt werden. Weitere Untersuchungen seien nötig. Doch was man bereits sicher sagen konnte, die sich wiederholenden geometrischen Formen und die zielgerichtete Ausrichtung zeigten keinerlei Anzeichen natürlicher Entstehung. Es war gemacht. Von wem bleibt unbekannt. Für Außenstehende sind die möglichen Konsequenzen kaum zu fassen. Eine verborgene Welt unter Gizeh. Groß im Ausmaß, präzise im Aufbau und vollkommen vergessen in der Überlieferung der Menschheit. Allein der Gedanke daran stellt vieles in Frage, was bislang als gesichert galt. Wer war ihr Erbauer? Und wann? Doch unter all dem Stein und der Stille regte sich noch etwas anderes. Etwas, das nicht fest war, sondern flüssig. Während die Radarscans die verborgenen Schichten des Plateaus weiter freilegten, bemerkten die Forscher ein weiteres Detail. Verborgen nicht in den Formen der Räume oder Treppen, sondern in den Wegen dazwischen. Feine Einschnitte, schmale Rillen, Muster, die sich keiner bekannten Architektur zuordnen ließen. Sie sahen nach etwas völlig anderem aus. Wassersysteme. Wie unsichtbare Adern zogen sich diese Linien durch das unterirdische Gefüge. Manche verliefen entlang der natürlichen Neigung des Terrains. Andere schnitten in scharfen Winkeln durch den Fels, auf eine Weise, die auf bewusste Gestaltung schließen ließ. Es handelte sich nicht um zufällige Erosionsspuren oder unterirdische Zuflüsse. Diese Linien verbanden Schlüsselstrukturen miteinander. Die spiralförmigen Treppen, die gewaltigen Würfelkammern, die vielschichtigen Anlagen. Als ob Wasser einst eine zentrale Rolle gespielt hätte, eingebettet in die ursprüngliche Funktion dieses verborgenen Systems. Für Archäologen ist das Vorkommen von Wasserkanälen, vor allem unter dem Wüstensand, immer ein Anlass zum Staunen. In der alten Welt Ägyptens war Wasser nicht nur eine Lebensquelle. Es war Mythologie, Kosmologie und Funktionalität in einem. Der Nil war nicht nur ein Fluss. Er war die Achse der Zivilisation, das Rückgrat von Landwirtschaft, Handel und Glauben. Und so kann man Zeichen alter Wasserläufe in der Nähe einer so bedeutsamen Struktur wie den Pyramiden nicht einfach übersehen. Die Forscher vermuten, dass dieses Netz unterirdischer Wasserkanäle einst mit dem Nil selbst verbunden gewesen sein könnte oder mit Wasserreservoirs, die in früheren Zeiten näher am Plateau lagen, bevor sich Klima und Geografie veränderten. Sollte sich diese Hypothese bestätigen, wären diese Kanäle womöglich Teil einer größeren Infrastruktur gewesen, geschaffen für den Transport von Baumaterialien, Lebensmitteln, kultischen Gegenständen oder sogar Menschen. Der Gedanke ist nicht neu. Einige Ägyptologen spekulieren seit langem, dass Wassertransporte eine entscheidende Rolle beim Bau der Pyramiden gespielt haben könnten. Der mühsame Transport massiver Steinblöcke aus entfernten Steinbrüchen hätte durch ein Wassersystem erheblich erleichtert werden können. Doch was hier entdeckt wurde, deutete nicht auf eine bloße Bewegung an der Oberfläche hin. Es wies auf ein ausgedehntes, durchdachtes Wassersystem tief unter dem Boden. Schon das allein wäre bemerkenswert. Aber jenseits des praktischen Nutzens kommt die symbolische Bedeutung von Wasser in der altägyptischen Weltanschauung hinzu und verleiht dem Fund eine tiefere, rätselhaftere Dimension. In der altägyptischen Schöpfungserzählung beginnt das Universum als grenzenloses, formloses Meer der Dunkelheit, das Urwasser, das alles umgibt. Aus diesem Chaos erhebt sich der erste Erdhügel und auf ihm erschafft der Gott Atum die ersten Götter und setzt damit die Welt in Bewegung. Wasser war also nicht nur ein Element, es war der Ursprung allen Seins. Dorthin zurückzukehren bedeutete, zum Anfang zurückzukehren. Zum Nichts. Zum Anfang der Zeit. Wenn Wasser also tatsächlich ein zentrales Element dieses Systems war, dann fällt es schwer, nicht an einen zeremoniellen Zweck zu denken. Rituelle Reinigung, symbolische Wiedergeburt. Vielleicht sogar die Nachahmung einer Reise ins Jenseits. Man kann sich vorstellen, wie Eingeweihte jene spiralförmigen Treppen hinabstiegen, umgeben vom feuchten Atem uralter Grundwasseradern, durch dunkle Korridore wandelten, die den mythischen Flüssen der Duat, dem ägyptischen Reich der Toten, nachempfunden waren. Vielleicht waren diese Kanäle nie für den Transport von Gütern gedacht, sondern für etwas anderes, für Seelen. Einige der Wasserläufe schienen an den massiven, würfelförmigen Kammern zu enden oder in deren Nähe vorbeizuführen. Diese Nähe und die Planung, die sie erfordert hätte, regt zu weiteren Überlegungen an. Könnten diese Räume Tempel gewesen sein oder Gräber? Die Forscher stellten fest, dass bestimmte Muster in den Radarbildern, besonders in den Bereichen um die Schächte, Anzeichen von Erosion zeigten oder zumindest Spuren einer langen Wechselwirkung zwischen Stein und fließendem Wasser. Es waren keine Hinweise auf plötzliche Überflutungen oder Zerstörung, sondern Zeichen gezielter Führung. Manche Einschnitte wirkten wie von Menschenhand geschaffen. Andere schienen von natürlichen Formationen übernommen und dann angepasst worden zu sein. Vielleicht, um den Bedürfnissen jener Zeit zu entsprechen. Und da ist auch die Frage der Akustik. in unterirdischen Kultstätten rund um den Globus, wie dem Hypogäum von Malta oder der Orakelhöhle von Delphi, scheint Wasser oft eine geheimnisvolle Verbindung mit Klang einzugehen. Einige Räume wurden offenbar so gestaltet, dass sie bestimmte Frequenzen verstärken, dämpfen oder schwingen lassen. Effekte, die weder zufällig noch nebensächlich erscheinen. Man fragt sich, hatte das Wasser auch hier eine akustische Funktion? Erzeugte seine Bewegung vielleicht ein natürliches Summen oder Echo in den Hallen darüber? Verstärkte es die Atmosphäre von Ritualen? Oder führte es zu jenen alten Geschichten, in denen man sagt, die Pyramiden hätten gesprochen? Niemand weiß es mit Sicherheit. Und dann ist da noch das ganz Praktische. Wenn in diesem System einst Menschen arbeiteten oder lebten, oder wenn es über Jahre oder gar Jahrhunderte hinweg instand gehalten wurde, dann wäre der Zugang zu Wasser unerlässlich gewesen. Selbst einfache Aspekte wie Belüftung oder Temperaturregulierung hätten durch fließendes Wasser unterstützt werden können. In Wüstenregionen trägt unterirdisches Wasser oft zur Stabilisierung der Umgebungstemperatur bei. Es hält Räume tagsüber kühl und nachts warm. Schon allein die Vorstellung eines unterirdischen Komplexes unterhalb von Gizeh stellt alles in Frage, was man über dieses Plateau zu wissen glaubte. Doch die Möglichkeit, dass dieses System durch Wasser funktionierte, ob nun aus praktischen, symbolischen oder rituellen Gründen, eröffnet eine völlig neue Dimension. Noch haben die Forscher nicht bestätigt, ob in den Kanälen Reste von Feuchtigkeit oder mineralischen Ablagerungen vorhanden sind. Doch wenn künftige Studien Spuren eines einstigen Wasserflusses nachweisen, etwa durch Bodenproben, Isotopenanalysen oder weitere bildgebende Verfahren, dann könnte dies erstmals eine unabhängige Datierung der Kanäle ermöglichen, losgelöst von den darüberliegenden Strukturen. Das wiederum könnte helfen, eine präzisere Zeitleiste dafür zu erstellen, wann dieses unterirdische Netzwerk entstanden ist. Oder zumindest, wann es zuletzt genutzt wurde. Denn Wasser hinterlässt Spuren. In Sedimentschichten, in mineralischen Rückständen, in Erosionsmustern auf Stein. Wenn dieses System einst wirklich verwendet wurde, dann könnte es eines der wenigen erhaltenen Mittel sein, um die Absichten und das Leben seiner längst vergessenen Erbauer nachzuzeichnen. Die Pyramiden selbst haben sich jahrhundertelang einer genauen Datierung widersetzt. Doch vielleicht erzählen die Spuren unter ihnen, verborgen in den Adern vergessener Wasserwege, eine Geschichte, die der Stein allein niemals preisgegeben hätte. Und so beginnt unter dem vertrauten Sand und Stein von Gizeh ein neues Element durch das Mysterium zu fließen. Wasser. Unsichtbar. Lautlos. Einst lebenswichtig, nun begraben. Und doch könnte es noch heute die Echos uralter Rituale, vergessener Ingenieurskunst und überlieferter Glaubenssysteme in sich tragen, von denen wir bislang nur zu träumen wagten. Was war seine wahre Rolle? Diente es lediglich funktionalen Zwecken? Oder war es das Fundament für etwas, das älter und fremdartiger ist, als wir bisher zu glauben wagten? Je deutlicher sich die strukturellen Details des unterirdischen Netzwerks abzeichneten, Schächte, Kammern, Gänge und die unmissverständlichen Spuren bewusster Konstruktion, desto lauter hallte ein Gedanke in den Köpfen der Forscher wider. Eine Theorie, längst als Legende abgetan, aber nie vollständig verstummt. Die Vorstellung, dass unter diesem Sand vielleicht der Rand von etwas entdeckt worden war. Etwas Uraltem, Unfassbarem. Weltveränderndem. Die Halle der Aufzeichnungen. In verschiedenen esoterischen Überlieferungen heißt es, diese Halle sei ein gewaltiges Archiv alten Wissens, verborgen tief unter dem Plateau von Gizeh. Ein Ort, an dem das Wissen längst vergangener Zivilisationen verwahrt wird. Manche führen sie auf das versunkene Atlantis zurück, andere deuten sie religiös oder mystisch. Doch kulturübergreifend bleibt die Essenz der Idee bestehen. Eine Kammer des Vergessenen, begraben unter den steinernen Pranken der Sphinx oder direkt unter den Pyramiden, wartet darauf, entdeckt zu werden, wenn die Menschheit bereit ist. Bekanntheit erlangte dieser Mythos besonders durch den amerikanischen Mystiker Edgar Cayce, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts behauptete, eine solche Halle würde eines Tages nahe der großen Pyramide gefunden werden. Darin, so sagte er, befänden sich umfassende Aufzeichnungen über eine prädynastische Zivilisation, die lange vor der bekannten Geschichte existiert habe. Historiker und Archäologen distanzierten sich über die Jahrzehnte von Cayces Visionen. Doch sie verschwanden nie ganz aus der öffentlichen Vorstellungskraft. Und nun, mit der Entdeckung jener tiefen geometrischen Strukturen, deren Ausrichtung exakt mit den Monumenten an der Oberfläche übereinstimmt und sich an jenen Orten befindet, an denen die Legenden sie vermuten, flammt die Spekulation neu auf. Könnten diese Kammern, bislang ungesehen und unerforscht, mehr sein als bloß architektonische Kuriositäten? Könnten sie Schriftrollen bergen, Tafeln oder gar ganze Systeme des Wissens, von denen man glaubte, sie seien im Nebel des Mythos untergegangen? Was diese Möglichkeit so fesselnd macht, ist nicht allein die Datenlage, sondern der Kontext. Diese unterirdischen Strukturen stehen nicht isoliert. Ihre Größe, ihre Symmetrie und ihre unmittelbare Nähe zu einem der symbolträchtigsten archäologischen Orte der Welt verleihen der Spekulation Gewicht, auch wenn zur Vorsicht geraten wird. Ob es sich bei diesen Kammern um tatsächliche Wissensarchive handelt oder um etwas Alltäglicheres, ihre bloße Existenz fordert eine neue Sichtweise auf das Plateau von Gizeh. Es deutet darauf hin, dass wir womöglich bisher nur an der Oberfläche dessen gekratzt haben, was hier einst geschaffen wurde. Und mehr noch, warum es geschaffen wurde. Was diese Offenbarung ans Licht brachte, war kein Spaten, keine Schaufel. Es waren Wellen aus Energie, die durch die Erde strömten. Synthetische Apertur-Radartechnologie, eine fortschrittliche Methode, die dies alles sichtbar machte. Anders als herkömmliches Bodenradar, das in Tiefe und Auflösung beschränkt ist, bietet diese Technik die Möglichkeit, Strukturen in größerer Tiefe mit beeindruckender Genauigkeit zu erfassen. Von Flugzeugen oder Satelliten aus ausgesendet, senden diese Systeme Radarimpulse zur Erdoberfläche, empfangen die Echos und setzen sie zu detailreichen, mehrschichtigen Bildern zusammen. Unter geeigneten Bedingungen können so selbst tiefliegende Dichteveränderungen erkannt werden. Hohlräume, Gänge, versteckte Räume, die mit traditionellen Methoden oft unentdeckt bleiben. In diesem Fall ermöglichte es die Technologie, ein Gebiet von mehreren tausend Metern Breite und mehreren hundert Metern Tiefe zu durchleuchten, ohne auch nur ein einziges Sandkorn zu verschieben. Es war ein nicht invasiver, datenreicher Ansatz, respektvoll gegenüber der Heiligkeit des Ortes und zugleich aufschlussreich für das, was sich darunter verbirgt. Was das Radar offenbarte, war sowohl im Detail als auch im Maßstab erstaunlich. Die Scans zeigten nicht nur das Vorhandensein leerer Räume, Sie zeichneten deren Form. Klare Linien, Symmetrie, Verbindung. Mehrere Elemente spiegelten einander oder folgten geometrischen Mustern, wie sie in der Natur nur selten vorkommen. Genau diese Regelmäßigkeit unterschied die Entdeckungen von natürlichen Höhlen oder zufälligen Hohlräumen. Was hier sichtbar wurde, war gestaltet, entworfen, mit Absicht erschaffen. Diese Möglichkeit, in die Vergangenheit zu blicken, ohne sie physisch zu verletzen, hat sich in der modernen Archäologie zu einem unverzichtbaren Werkzeug entwickelt. Und hier diente sie als eine Art Zeitmaschine. Ein Blick in eine Welt, die seit Jahrtausenden unter Stein und Sand begraben liegt, unberührt und doch plötzlich sichtbar. Mit jedem weiteren Scan wurde das Bild komplexer und eindringlicher. Die Vorstellung einer unterirdischen Stadt war plötzlich mehr als nur Theorie oder Volksglaube. Es war eine vielschichtige Realität, in Stein und Schatten geschrieben, bereit, gelesen zu werden. Die Schächte und Spiralen, die kolossalen Kammern, die verflochtenen Gänge, sie begannen, sich zu etwas Größerem zu formen als zur Summe ihrer Teile. Zu einem Plan, einer Struktur, einem Flüstern aus der Vergangenheit, das sagt: Sieh tiefer. Was sowohl die Forscher als auch die Beobachter gleichermaßen fesselte, war die bewusste Gestaltung dessen, was sie entdeckt hatten. Es handelte sich nicht um zufällige Einschnitte im Gestein oder um eingestürzte Hohlräume. Diese Strukturen waren geplant, berechnet, angeordnet, mit einer Präzision, die auf ein tiefes Verständnis von Raum, Energie und Symbolik schließen ließ. Unterhalb des Pyramidenkomplexes, ohnehin schon eines der geometrisch raffiniertesten Bauwerke der Erde, offenbarte sich eine Spiegelwelt, mit ebenso großer Sorgfalt entworfen, wie das, was darüber aufragte. Für manche war dies mehr als nur ein architektonisches Detail. Es fühlte sich an wie eine Art heilige Umkehrung. Die Pyramiden strecken sich steil in den Himmel, zum Göttlichen hinauf. Und darunter Gänge, die abwärts führen, Kammern, die hinabgleiten in die Tiefe, wie eine Reise in die Unterwelt. Ein Gleichgewicht, eine Dualität. Die alten Ägypter sprachen oft von Leben und Tod, von Tag und Nacht, von Oberägypten und Unterägypten, als zwei Hälften eines Ganzen. Vielleicht folgte auch der Pyramidenkomplex dieser Philosophie. Was aufsteigt, muss auch hinabsteigen. Je weiter das Radar die Ausdehnung dieses unterirdischen Gefüges erfasste, desto mehr ähnelten die Daten einem Bauplan, einem Entwurf für etwas, das eigentlich nicht existieren dürfte. Nicht in dieser Dimension, nicht in dieser Tiefe und nicht mit einem solchen Maß an architektonischer Reife, vor allem dann nicht, wenn diese Strukturen tatsächlich älter sein sollten als die bekannten Phasen der dynastischen Baukunst. Doch die Scans täuschten nicht. Und mit jeder weiteren Messung wurde die Geschichte komplexer, verwobener. An diesem Punkt beginnt die Grenze zwischen Archäologie und Vorstellungskraft zu verschwimmen. Nicht im Sinne leichtfertiger Spekulation, sondern so, wie es bei jedem echten Mysterium geschieht, wenn wir am Rand des Bekannten stehen und in das Unbekannte blicken. Der Geist beginnt, die Leere zu füllen. Wofür wurde all das genutzt? Wer durchschritt diese Gänge? Die jüngsten Behauptungen über eine gewaltige unterirdische Stadt unterhalb der Pyramiden von Gizeh haben sowohl Faszination als auch Skepsis in der wissenschaftlichen Gemeinschaft ausgelöst. Auch wenn die ersten Daten ein komplexes Netzwerk unter der Oberfläche vermuten, werden lassen, mahnen viele Fachleute zur Vorsicht. Sie betonen die Notwendigkeit strenger Validierung, bevor man bereit ist, das Verständnis altägyptischer Architektur und Kultur grundlegend zu überdenken. An der Spitze der Kritik steht Dr. Tsari Hawass, ein renommierter ägyptischer Archäologe und ehemaliger Minister für Altertümer. Er wies die Behauptungen als sogenannte Falschmeldungen zurück und erklärte, dass die verwendeten Methoden wissenschaftlich nicht fundiert seien. Zudem habe keine offizielle Genehmigung für solche Untersuchungen vorgelegen und derzeit finde keine Mission innerhalb der Chepren-Pyramide statt. Er sagte, die Gerüchte, die sich über die ägyptischen Pyramiden verbreitet haben, entbehren jeder Wahrheit. Es existiert keinerlei wissenschaftlicher Beweis für diese Behauptungen. Auch der Einsatz der synthetischen Aperturradartechnologie durch das Forschungsteam wurde kritisch hinterfragt. Professor Lawrence Conyers, Experte für Radararchäologie an der Universität von Denver, äußerte Zweifel daran, ob mit dieser Technologie tatsächlich so tiefliegende Strukturen identifiziert werden könnten. Er bezeichnete die Vorstellung einer unterirdischen Stadt unter den Pyramiden als starke Übertreibung. Zwar könnten kleinere Anomalien durchaus detektiert werden, doch die Identifikation weitreichender unterirdischer Komplexe überschreite nach aktuellem Stand die technischen Möglichkeiten. Ein zentraler Streitpunkt ist das Fehlen einer fachlich begutachteten Veröffentlichung der Ergebnisse. Der wissenschaftliche Diskurs stützt sich stark auf das sogenannte Peer-Review-Verfahren, um Methoden und Schlussfolgerungen transparent zu überprüfen. Ohne diese Prüfung bleibt die Fachwelt zurückhaltend gegenüber der Anerkennung der Entdeckungen. Die leitenden Forscher, Professoren Malanga und Bayandi, haben bislang weder ihre vollständigen Daten noch die Interpretationen einer unabhängigen Bewertung unterzogen. Diese Zurückhaltung verstärkt die Zweifel an der wissenschaftlichen Belastbarkeit ihrer Aussagen. Die Vorstellung von verborgenen Kammern unter dem Gizeh-Plateau ist dabei keineswegs neu. Im Laufe der Jahre wurden zahlreiche Versuche unternommen, solche Mysterien zu ergründen. So nutzte etwa das Projekt Scanned Pyramids im Jahr 2017 eine spezielle Form der Myonenradiographie, um eine große Leere innerhalb der großen Pyramide zu lokalisieren. Später bekannt geworden als die sogenannte Große Leere. Doch auch heute noch ist ihre Bedeutung nicht vollständig geklärt und bleibt Gegenstand fortlaufender Forschung. Ähnlich verhält es sich mit der sagenumwobenen Halle der Aufzeichnungen, einem angeblichen Archiv alten Wissens unterhalb der Sphinx oder der Pyramiden, das seit Jahrzehnten die Fantasie der Menschheit beflügelt. Trotz zahlreicher Untersuchungen wurde nie ein konkreter Beweis für ihre Existenz erbracht. Die Hartnäckigkeit solcher Legenden unterstreicht, wie notwendig empirische Belege sind, bevor man neue Behauptungen übernimmt. Die Verlockung spektakulärer Entdeckungen ist zweifellos groß. Doch die wissenschaftliche Gemeinschaft betont die Bedeutung von Sorgfalt, Transparenz und methodischer Genauigkeit. Außergewöhnliche Behauptungen erfordern außergewöhnliche Beweise. Die gegenwärtigen Aussagen über eine unterirdische Stadt unterhalb der Pyramiden von Gizeh, bislang ohne fachliche Bestätigung und begleitet von methodischer Kritik, zeigen deutlich, wie wichtig ein gründliches, nachvollziehbares Vorgehen in der Forschung ist. Die Debatte um das, was unter Gizeh verborgen sein mag, erinnert daran, wie komplex und vielschichtig archäologische Arbeit wirklich ist. So vielversprechend technologische Fortschritte, wie die synthetische Apertur-Radartechnologie auch erscheinen mögen, ihre Grenzen müssen anerkannt werden. Die wissenschaftliche Methode verlangt nicht nur Innovation, sondern ebenso strenge Überprüfung, Wiederholbarkeit und die Validierung durch unabhängige Fachkollegen. Solange diese Standards nicht erfüllt sind, bleiben die Behauptungen über verborgene Städte unter den uralten Monumenten Ägyptens Spekulationen. Sie verdienen Aufmerksamkeit, aber auch Zurückhaltung. Das Plateau von Gizeh mit seinen ikonischen Pyramiden und der rätselhaften Sphinx hat seit Jahrhunderten Forscher wie Träumer in seinen Bann gezogen. Trotz jahrzehntelanger Grabungen und modernster Untersuchungen gibt es immer noch Aspekte, die sich einer klaren Erklärung entziehen. Und einige dieser Rätsel faszinieren gerade deshalb, weil sie nie vollständig gelöst wurden. Von all den verborgenen Räumen innerhalb der großen Pyramide von Gizeh gibt es keinen, der so oft übersehen und gleichzeitig so still verstörend ist wie die unterirdische Kammer. Tief unterhalb der Pyramidenbasis gelegen, bildet sie die unterste der drei bekannten Hauptkammern und zugleich die geheimnisvollste. Während die sogenannte Königinnenkammer und die Königskammer durch ihre geometrische Präzision, glatten Steinschichten und durchdachte Architektur auffallen, wirkt die unterirdische Kammer roh, grob gehauen, unregelmäßig, unvollständig, direkt in das natürliche Gestein des Plateaus eingearbeitet, als hätte man den Bau abgebrochen oder als wäre sie genauso geplant gewesen, rau, primitiv, in ihrem Urzustand belassen. Seit Jahrzehnten diskutieren Archäologen über ihren Zweck. War sie der erste Entwurf für ein Grab, später aufgegeben, als der Bau ambitionierter wurde? Eine Theorie besagt, dass der ursprüngliche Plan der Pyramide deutlich bescheidener war und dass erst im Laufe des Baus ein Wechsel stattfand. In dieser Lesart wäre die Kammer nichts weiter als ein Relikt eines früheren Entwurfs. Aber nicht alle sind überzeugt. In der altägyptischen Weltanschauung war das, was unter der Erde liegt, keineswegs leer oder bedeutungslos. Die Unterwelt, das sogenannte Duat, galt als heiliger Ort, ein Reich der Götter, der Prüfungen, der Wiedergeburt. Könnte es sein, dass die unterirdische Kammer mit ihren unbearbeiteten Wänden und ihrer verborgenen Lage keine technische Funktion erfüllte, sondern eine symbolische? Einige Theoretiker gehen noch weiter. Sie glauben, dass dieser Raum niemals für die Toten gedacht war, sondern für die Lebenden. Ein Ort der Einweihung, der Isolation. Ein Übergangsraum, in dem man in die Stille der Erde eintauchte, fernab vom Lärm der Welt, um etwas Heiliges oder Verbotenes zu begegnen. Andere wiederum sehen die Kammer nicht als abgeschlossene Struktur, sondern als Teil eines noch unentdeckten Systems. Ein Eingang, ein Vorraum. Vielleicht der erste Hinweis auf weitere Räume, verborgen unter der großen Pyramide. Die fehlenden Beweise und die vielen Widersprüche machen die unterirdische Kammer zu einem der frustrierendsten Rätsel des gesamten Bauwerks. Doch gerade diese Unklarheit, diese Leerstelle im Gesamtbild, hält die Faszination am Leben. In einem Monument, das scheinbar jeden Stein mit mathematischer Präzision platziert hat, sticht diese Kammer heraus und lädt zum Nachdenken ein. Während unser Blick also nach unten gerichtet war, um zu verstehen, was unterhalb der Pyramide liegt, zwang uns eine moderne Entdeckung dazu, den Kopf zu heben. Spät im Jahr 2017 verkündete ein Team internationaler Wissenschaftler, das mit dem Projekt Scanned Pyramids arbeitete, etwas Unerwartetes. Eine verborgene Leere, eingeschlossen im Herzen der großen Pyramide, unentdeckt seit über 4500 Jahren. Mit Hilfe der sogenannten Myonentomographie, einer Technik, die subatomare Teilchen erfasst, während sie durch feste Materie hindurchtreten, gelang es dem Team, die innere Struktur der Pyramide mit einer Empfindlichkeit zu durchleuchten, die bisher kein Instrument erreicht hatte. Was sie fanden, erschütterte die archäologische Welt. Eine gewaltige Leere, mindestens 30 Meter lang, etwa 100 Fuß, direkt oberhalb der großen Galerie. Kein zufälliger Hohlraum, keine einfache Lücke zwischen Steinschichten. Die Daten zeigten einen realen, messbaren Raum, vollkommen verschlossen, vollkommen unzugänglich und bislang völlig unbekannt. Sofort begannen die Fragen. War dieser Hohlraum Teil eines bewussten architektonischen Plans? Und wenn ja, welchem Zweck könnte er dienen? Seine Lage verstärkte nur das Rätsel. Die große Galerie gehört zu den auffälligsten architektonischen Merkmalen der Pyramide. Ein steil ansteigender Gang mit korbbogigen Steinlagen, von enormer technischer Präzision geprägt. Dass sich direkt darüber ein Hohlraum von solcher Größe verbergen konnte und das über Jahrtausende hinweg unentdeckt blieb, schien kaum vorstellbar. Und doch war er da. Bestätigt von drei unabhängigen Forschungsteams mit voneinander getrennten Messungen. Ein Raum oder Gang oder stiller Hohlkörper, schwebend über einem der meist untersuchten Korridore der Erde. Einige Forscher, wie stets zurückhaltend, schlugen pragmatische Erklärungen vor. Vielleicht handle es sich nur um eine bauliche Notwendigkeit, eine Art Pufferraum, der dazu diente, den Druck von der darunterliegenden Galerie zu nehmen. Andere hingegen sind fasziniert. Sie verweisen auf den Maßstab, die Symmetrie, die Abgeschiedenheit. Kein bekannter Zugang, keine physische Verbindung. Es scheint, als sei dieser Raum niemals dafür gedacht gewesen, betreten zu werden. Was natürlich die Frage aufwirft, sollte er überhaupt jemals entdeckt werden? Das ägyptische Ministerium für Altertümer erkannte die Entdeckung an, vermied jedoch jegliche Festlegung auf eine bestimmte Theorie. Es wurde keine Ausgrabung genehmigt, keine Bohrung, keine Kamera, keine Sonden. Für den Moment bleibt der Hohlraum unberührt. Man weiß, wo er liegt. Man weiß, wie groß er ist. Aber darüber hinaus bleibt er, als wäre er ein Geheimnis, eingraviert in die Zeit selbst. So wie der verborgene Raum über der großen Galerie uns dazu einlädt, über das nachzudenken, was noch hinter der vertrauten Geometrie der großen Pyramide liegt, gibt es ein weiteres Detail, seit Generationen sichtbar und dennoch unerklärlich, das die Forscher nicht loslässt. Ein System schmaler, schräger Schächte, tief eingekerbt in das Herz des Bauwerks. Auf den ersten Blick erscheinen sie unscheinbar. Vier schmale Kanäle, jeder kaum 20 cm breit, führen von der Königs- und der Königinnenkammer nach außen. Die Schächte der Königskammer erreichen tatsächlich die Außenwelt. Diejenigen der Königinnenkammer hingegen enden abrupt, verschlossen durch massive Steinblöcke tief im Mauerwerk. Kein Ausgang, kein erkennbares Ziel, nur Stein. Als der britische Forscher Wainman Dixon im Jahr 1872 die Schächte der Königinnenkammer untersuchte, fand er einige wenige Artefakte, einen Haken aus Kupfer, eine steinerne Kugel, ein Stück Zedernholz. doch über diese Objekte hinaus gaben die Schächte keine klare Antwort. Mehr als ein Jahrhundert später wurden moderne Miniaturroboter hineingeschickt. Einer entdeckte einen winzigen blockartigen Verschluss mit Kupferbeschlägen. Dahinter ein weiterer Hohlraum, ein weiterer Block, ein weiteres Unbekanntes. Die vorherrschende Theorie besagt, dass diese Schächte eine symbolische Bedeutung hatten, ausgerichtet auf bestimmte Sterne wie Sirius oder den Gürtel des Orion. Sie sollten der Seele des Pharaos nach dem Tod den Aufstieg in den Himmel ermöglichen. Der Neigungswinkel von etwa 45 Grad stützt diese Annahme. In der altägyptischen Welt waren Sterne keine fernen Lichtpunkte. Sie galten als Tore. Diese Schächte könnten als spirituelle Korridore gedacht gewesen sein, geschaffen nicht für physisches Reisen, sondern für die Reise einer Seele ins Jenseits. Andere vermuten eine praktischere Funktion, frühe Versuche der Belüftung vielleicht, aufgegeben noch während des Baus. Doch Einigkeit herrscht nicht. Besonders die Schächte der Königinnenkammer sprechen gegen eine Lüftungstheorie. Sie führen schließlich nirgendwo hin. Sie scheinen nicht dafür geschaffen worden zu sein, Luft zu zirkulieren, sondern um nach innen zu führen. Oder nach oben oder ins Nichts. Wofür sie auch gedacht waren, ihre Präzision ist bemerkenswert. Selbst die kleinsten Details der großen Pyramide wurden mit Absicht erschaffen. Wenn also ein Durchgang gebaut wird, der nirgends hinführt, fällt es schwer, nicht zu fragen. Was liegt dahinter? Und diese Faszination für das, was fehlt oder nicht erreichbar ist, führt unweigerlich zu der auffälligsten Abwesenheit überhaupt. Jeder, der jemals vor der großen Pyramide gestanden hat, erkennt es sofort. Etwas fehlt. Die Spitze. Der oberste Teil des Monuments ist flach. Statt in einer scharfen Spitze zu enden, wie es einst der Fall war, fehlen die letzten Meter. Für ein Bauwerk, das mit solcher Sorgfalt und Präzision errichtet wurde, ist diese Lücke auffällig. Das fehlende Stück ist als Pyramidion bekannt, der Schlussstein. In anderen Pyramiden bestand dieser meist aus kleinen, hochglanzpolierten Steinblöcken, oft vergoldet, um das Sonnenlicht zu reflektieren. Sie waren sowohl symbolisch als auch funktional, stellten den Benbenstein dar, jenes mythische erste Hügelchen der Schöpfung, wo das göttliche Licht zum ersten Mal die Erde berührte. Doch das Pyramidion der großen Pyramide wurde niemals gefunden. Manche glauben, es sei bereits in der Antike entfernt worden, vielleicht zusammen mit den äußeren Verkleidungssteinen, die die Pyramide einst im Sonnenlicht weiß erstrahlen ließen. Andere vermuten, es sei nie installiert worden, womöglich absichtlich, als Teil einer symbolischen Absicht. Eine faszinierende Theorie besagt, die Pyramide sei als ein Einweihungsmonument entworfen worden. Ein Bauwerk, das den Aufstieg der Seele zum Göttlichen darstellen sollte. Das fehlende obere Ende könnte das spirituelle Unbekannte repräsentieren. Jenen Teil der Reise, der jenseits der materiellen Welt vollendet werden muss. In dieser Lesart wäre die Pyramide nicht nur ein Grabmal, sondern ein Gleichnis. Einige noch spekulativere Theorien verknüpfen den Schlussstein mit antiker Technologie oder verlorenem Wissen. Sie vermuten, er sei aus einem besonderen Material gefertigt gewesen und habe eine längst vergessene Funktion erfüllt. Es gibt keine Beweise dafür. Und doch bleibt das Rätsel bestehen. Selbst Versuche, das Aussehen des fehlenden Steins zu rekonstruieren, bleiben Vermutungen. Keine Aufzeichnungen, keine Fragmente, nur eine flache, bloßgelegte Spitze und Jahrhunderte voller Fragen. Ein Monument, das Erdbeben, Eroberungen und Reiche überdauert hat und ausgerechnet sein oberstes Teil fehlt. Fast wirkt es, als sei gerade das, was fehlt, ebenso wichtig wie das, was geblieben ist. Und schließlich blicken wir auf eine weitere Entdeckung, nicht verborgen im Stein, sondern in der Schrift. Eine Steintafel aus Granit, entdeckt im 19. Jahrhundert. Ihr Inhalt könnte die bisherige Zeitrechnung rund um Ägyptens berühmteste Monumente in Frage stellen. Unscheinbar aufbewahrt in einem Museum in Kairo, weitgehend unbekannt der Öffentlichkeit, liegt die sogenannte Inventarstela, ein Stück dunklen Granits, bedeckt mit Hieroglyphen. Gefunden in den Ruinen eines alten Tempels, nahe der Sphinx. Ihr Inhalt ist auf den ersten Blick simpel. Sie verzeichnet eine Reihe von Objekten, die Pharao Cheops, der Erbauer der großen Pyramide, dem Tempel der Göttin Isis gestiftet haben soll. Doch eine einzige Zeile macht sie zu einem der umstrittensten Artefakte der Ägyptologie. Die Stele behauptet, Cheops habe die Sphinx nicht errichtet, sondern restauriert. Dieser eine Satz stellt die gängige Geschichtsschreibung auf den Kopf. Nach offizieller Zeitrechnung soll die Sphinx vom Sohn des Cheops, Pharao Chephren, als Teil seines Pyramidenkomplexes errichtet worden sein. So lehren es die meisten Ägyptologen bis heute. Wenn jedoch die Inschrift der Inventarstela korrekt ist, bedeutet das, die Sphinx wäre deutlich älter als Cheops. Vielleicht Jahrhunderte, vielleicht mehr. Diese Annahme hat alternative Forscher bestärkt, die behaupten, die Sphinx stamme aus einer verlorenen Zivilisation vor der bekannten dynastischen Epoche. Manche deuten auf Erosionsspuren am Körper der Sphinx, die eher auf Wasserschäden hindeuten. Unvereinbar mit dem trockenen Klima der letzten 4500 Jahre. Wenn das wahr ist, wären die Auswirkungen gewaltig. Es würde bedeuten, dass der Ursprung Ägyptens berühmtester Städte in eine Zeit zurückreicht, die wir bislang nicht kannten. Die Mehrheit der Fachwelt jedoch lehnt die Inventarstela als Fälschung oder spätere Zuschreibung ab. Vermutlich aus dem 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Sie vermuten, dass Priester die Tafel nutzten, um ihren Tempel durch die Verbindung mit einem bekannten Pharao aufzuwerten. Die Sprache sei zu modern, die Absicht zu politisch. Doch eines ist unbestritten. Sie wurde nie endgültig widerlegt. Niemand kann mit absoluter Sicherheit sagen, wann die Sphinx entstand. Es gibt kein Datum, keine Inschrift, kein erklärendes Dokument. Und so bleibt sie bestehen, still, staubig, in einer Vitrine und stellt ganz leise eine der etabliertesten historischen Erzählungen der Welt in Frage. Ob sie nun ein Fragment der Wahrheit ist oder ein kluger Schachzug alter Priester, sie besitzt Macht. Nicht nur durch das, was sie sagt, sondern durch das, was sie andeutet. Dass unter den Steinen von Gizeh und in den Schriften ihrer Erben vielleicht noch immer ein Echo verborgen liegt. Ein Echo einer Geschichte, die älter ist, als wir es je für möglich hielten. Und so sind wir unter dem vertrauten Sand von Gizeh gewandert, durch neue Entdeckungen und uralte Legenden. Von modernster Radartechnik, die verborgene Welten erahnen lässt, bis zu unvollendeten Kammern, unzugänglichen Schächten und fehlenden Steinen. Jedes Puzzlestück vertieft den Schleier eines Ortes, der ohnehin schon im Mysterium gehüllt ist. und ob diese Entdeckungen die Geschichte neu schreiben oder nur ihre Komplexität erweitern, eines steht fest: Die große Pyramide und das Land, das sie umgibt, sind weit davon entfernt, verstanden zu sein.